Aber ich habe so ein paar ganz wichtige Gedanken, die ich mit euch teilen möchte heute Morgen. Und ich bitte Gott darum, dass er mir die Gnade gibt, das aufzuschließen, dass es euch klar wird und dass wir verstehen, wo wir stehen und dass wir, jeder Einzelne von uns, verstehen die Bedeutung dieses Wortes hier, die Bedeutung des Wortes Gottes. Und ich habe mir von Sergei die Bibel vorhin geliehen. Ich habe meine, bin ja nur noch mit dem Browser unterwegs und mit dem Bible-Server und das Smartphone, das ist hier. Das sind ungefähr 30 Bibelübersetzungen, die da drin sind übers Internet. Aber es ist einfach was anderes, die 66 Bücher so in der Hand zu halten. 39 im Alten, 27 im Neuen Testament. Und das alles als einen persönlichen Liebesbrief anzusehen, wie immer wieder auch Bibellehrer sagen, das fiel mir viele Jahre schwer. Das war ganz weit weg von mir. Ich habe es akzeptiert als Wort Gottes. Aber ein persönlicher Liebesbrief, ich habe mir immer gedacht, naja gut, das Wort mag gegolten haben für Jeremia, für Jesaja, von denen sie hier, von denen diese Bücher berichten, aber nicht für mich. Und wenn dann prophetisches Wort ausgesprochen wurde über mich in den ersten Jahren meines Glaubenslebens, habe ich mir gedacht, ach, ist das schön. Aber dann spätestens zu Hause kamen oft Zweifel, naja, aber ob das jetzt für mich ist, gut, der hat das jetzt gesagt oder der, aber das war doch damals, das war doch nicht für mich. Und ich möchte heute mal den Versuch unternehmen, einfach zu beweisen, dass es für mich ist. Aber es wäre natürlich armselig, wenn es nur für mich wäre. Und es wäre kein genialer, göttlicher Plan. Es ist für jeden Einzelnen von uns. Und nicht nur von uns hier in diesem Raum, sondern für jeden einzelnen Menschen. Die Krux ist nur, wer glaubt's und wer nicht. Und daran scheidet sich's. Aber auf jeden Fall ist es für dich und mich. Und darüber möchte ich heute sprechen, denn es entfaltet eine enorme Kraft, wenn wir das annehmen können, dass dieses Wort wirklich ganz persönlich für uns ist. Es hat mich in den dunkelsten Zeiten meines Lebens, hat mich nicht irgendeine Versicherung oder irgendein Schulterklopfen durchgetragen, sondern in den dunkelsten Zeiten meines Lebens habe ich auf ein Stück Papier geguckt, wo die Prophetie drauf stand, die mir hierzu jemand zugesprochen hat, oder auf ein Kärtchen. Und da sah ich ein paar Worte, und diese Worte, die haben mich getragen. Die haben sogar verhindert, dass ich mir das Leben genommen habe. Das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, wo ich so verzweifelt war, wo ich so in die Enge getrieben war, wo ich mich so verzweifelt gefühlt habe. Und dann dieses Wort, und dann plötzlich spürt man diese Kraft. Und ich möchte das wieder lebendig machen, heute Morgen. Ich weiß, wir stehen völlig unterschiedlich in unterschiedlichen Prüfungen, der eine mehr, der andere weniger, oder in Glaubenskämpfen, aber ich darf sagen, ich bin jetzt seit über 30 Jahren mit Gott unterwegs, und gerade die letzten Jahre, das waren so die richtigen Qualitätsjahre, weil es mir da gelungen ist, von Schuld und Scham mich nach und nach das loszuwerden, abzustreifen, zu verstehen, was Christus gemacht hat und was in mir, was am stärksten mich blockiert hat, mich verwirrt hat, waren Schuldgefühle und Scham, sich zu schämen über, was man gesagt hat, was man getan hat, was andere denken, sich zu sehen wie auf dem Pranger, alle starren einen an und man, ja, malt sich das aus in der Fantasie und man denkt dann, geht dann so weit, auch als Christ, auch als mehr oder weniger reifer Christ, denkt sich selbst, was im Leben von den eigenen Kindern passiert, das ist bestimmt, weil man selber schuldig ist an diesem und jenem. Man hat nicht mehr gebetet, man hat zu wenig gefastet, man hat sich zu wenig für Gott eingesetzt, man war ungehorsam, und deswegen müssen die Kinder drunter leiden, in dem einen oder in dem anderen Punkt, wo wir gesegnet sind, aber auch in unserem, auch im Leben unserer Kinder gab's Spannungen, für die sie durchlebt haben, bis ich verstanden habe, nee, meine Schuld ist bezahlt durch Jesus Christus. Und es ist erledigt. Und das gilt für jeden von euch. Und ich habe festgestellt, und ich kann heute bekennen und bezeugen auch, meine Kinder, die treffen ihre eigenen Entscheidungen, gerade als sie erwachsen sind. Und Entscheidungen haben Konsequenzen. Aber wenn wir zur Familie Gottes gehören, dann macht Gott das Beste draus. Und jetzt möchte ich anfangen mit zwei Bibelstellen. Ich möchte heute drüber sprechen. Jetzt lasse ich sozusagen die Katze aus dem Sack. Ich möchte über die Vision Gottes sprechen. Ich bin ein leidenschaftlicher Prediger von Visionen, die wir haben. Und ich habe einige haben sich erfüllt, andere, da warte ich noch, dass sie sich erfüllen. Aber ich steuere munter drauf los und drauf zu, auch mit meinen 62 Jahren. ganz neu durchgeatmet und gesagt, komm, was soll's. Zu Jeremia hat Gott gesagt, sag nicht, du bist zu jung. Zu mir hat er gesagt, sag nicht, du bist zu alt. Und ich nehme das einfach mal so an, preis dem Herrn. Ich möchte über seine Vision sprechen. Und seine Vision ist so gewaltig. Und gerade insbesondere deswegen, wenn man dann sieht, dass in dieser seiner Vision jeder einzelne von uns Platz hat. Nicht nur Platz, sondern eine Aufgabe. Und nicht nur eine Aufgabe, eine richtige Berufung. Ein lifelong learning Prozess für jeden Einzelnen von uns. Und dann macht das Ganze wieder Sinn. Warum hat Gott die Menschen geschaffen und so weiter und so fort. Also ich fange mal an mit Gottes Traum. Wir finden Gottes Traum beschrieben in den letzten Kapiteln der Bibel. Das ist die Offenbarung, ist das letzte Buch. Und die letzten Kapitel sind 21 und 22. Ich lese nicht die ganzen Kapitel vor, aber aus 21 die ersten Verse und auch aus 22. Und da heißt es im Offenbarung 21 ab Vers 1, und ihr dürft gerne die Augen zumachen und euch das vorstellen, was da beschrieben wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der alte Himmel und die alte Erde waren verschwunden. Und auch das Meer war nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Wow, sagen meine amerikanischen Freunde. Preis dem Herrn. Offenbarung 22 ab Vers 1. Dürft ruhig noch die Augen zulassen. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit Wasser des Lebens, so klar wie Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und in der Mitte der Hauptstraße hinabfließt. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der 12 verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Nichts wird je wieder unter einem Fluch stehen, denn der Thron Gottes und des Lammes wird dort sein und seine Diener werden ihn anbeten. Halleluja. Und sie werden sein Gesicht sehen und sein Name wird auf ihren Stirnen geschrieben stehen und es wird dort keine Nacht mehr geben. Man wird weder Lampen noch das Licht der Sonne brauchen, weil der Herr Gott über ihnen leuchten wird und sie werden für immer und ewig herrschen. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für diesen Ausblick in die Zukunft. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns das aufschließen kannst. Und ich danke dir, Vater, dass du diesen wunderbaren Plan der Erlösung durch Jesus Christus umgesetzt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du aufgerufen hast damals, es ist vollbracht. Dadurch haben wir den Zugang zu dir, Vater Gott und unser Schöpfer. Und dafür danke ich dir. Mach uns dein Wort lebendig, Herr. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Da wird beschrieben, es ist die Rede von Völkern. Es ist die Rede von kristallklarem Wasser. Es ist die Rede von zwei Bäumen, Bäume des Lebens. Auf der einen Seite ein Baum, auf der anderen Seite ein Baum. Da ist die Rede, dass die Blätter dazu dienen, Völker zu heilen. Also das heißt, Völker sind nicht heil. Das heißt aber auch, es gibt Völker. Und in diese ganze Schau, es gibt eine neue Stadt, es gibt ein neues Jerusalem, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Und das scheint weit weg zu sein, aber es wird uns beschrieben. Gott sagt uns hier ganz klar, da geht die Reise hin. Das ist vorläufig mal die Endstation. Weiß ja nicht, was danach kommt, ist ja hier nicht gesagt. Aber da geht die Reise hin. Und da habe ich mich gefragt, Gott, wow, wunderbar. Wie beantwortet mir das jetzt die Frage? Und was ist meine Aufgabe da? Wieso ist das Wort Gottes persönlich? Und dann habe ich gefragt, ja, was war denn am Anfang? Und am Anfang bin ich zunächst gestoßen auf 1. Mose 1, Vers 1. Aber ich musste feststellen, das ist nicht der Anfang. Denn dort heißt es, am Anfang war die Erde wüst und leer. Und dann begann er Sterne zu schaffen. Er begann alles Mögliche in Ordnung, Licht und Nacht und schließlich dann auch die Menschen, Adam und Eva, aber es war nicht der Anfang. Vielmehr war der Anfang, meiner Meinung nach, im Johannes 1, Vers 1, dort heißt es, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das war der Anfang. Schlecht für uns vorzustellen, aber immer wieder, wenn ich mich unterhalte, mit auch intellektuell, mal mit dem einen oder anderen Pastor oder Theologen oder wie sich so ein Gespräch gerade gibt. Hier in Nashville habe ich mich viel unterhalten mit Curtis, der ist ja dort an der Bibelschule, macht dort Seminare an diesem Institut. Wie ist das, preis dem Herrn, dieses Wort am Anfang, wie muss man sich das vorstellen? Und jemand hat mal gesagt, das Wort ist nicht nur das gesprochene Wort, sondern an dieser Stelle das Logos ist auch der Gedanke, der dieses Wort hervorbringt und die Intelligenz, die den Gedanken inspiriert. Das war am Anfang. Und aus diesem Anfang heraus, das lesen wir, war das Wort. Und dann irgendwann später, auf dem Zeitstrahl, hat Gott dann die Erde geschaffen. Und dort hinein irgendwann, bevor er oder bei der Schaffung der Erde, lesen wir im Epheser 1, Vers 4, Gott hat uns vorherbestimmt. Und wir lesen auch, dass Gott uns eingetragen hat in ein Buch des Lebens bei Erschaffung der Welt. Epheser 1, Vers 4, schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Er wusste, was es bedeutet, wie nagend Schuldgefühle sind. Und er hat deswegen auch einen Erlösungsplan entwickelt durch Christus. Und er schreibt hier im Epheser 1, Vers 4, von Anfang, Vers 5, von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er, Gott, viel Freude. Nun ist also, Gott hat irgendwann den Entschluss gefasst, ein Buch zu schaffen, ein Buch des Lebens, und uns dort einzutragen. Und zwar noch vor Erschaffung der Welt. Und irgendwann hat er dann Adam und Eva erschaffen. Und aus diesen sind dann die ganzen Nationen entstanden, die wir sehen. Aber als er sie erschaffen hat, und wenn ich das richtig nachgelesen habe, in dieser Zeit plötzlich, da lesen wir in Jesaja 14, Vers 12, hat ihm jemand sozusagen die Pläne versucht zu durchkreuzen. Da heißt es, wie bist du doch vom Himmel herabgestürzt, du strahlender Stern, Sohn des Morgens? Du wurdest jäh auf die Erde geschleudert, du Völkerbezwinger. Die Rede ist von Satan. Die Rede ist von Luzifer, dem Engel des Lichts. Er kam plötzlich und hat versucht, das wird da näher beschrieben, ihr könnt das selber nachlesen, die ganze Anbetung, die in der Schöpfung stattfand, Gott zur Ehre, die hat er versucht dann an sich zu reißen und Gott und sich über Gott zu setzen. Wir sagen dazu, das ist das Erste, da ist der Ursprung des Hochmuts, des Stolzes, sich über den anderen zu erheben. Hier war es damals der Engel des Lichts, der ranghöchste Engel, wie uns die Bibel beschreibt. Und dieser Engel hat sich versucht, über Gott zu setzen und zu sagen, ich bin jetzt der Chef. Gott hat ihn auf die Erde geschmissen, also die Erde gab's schon. Er hat sie ihn auf die Erde verbannt. Und wir wissen später im Paradiesgarten, Adam und Eva, da gab es den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis. Und in diesem Baum der Erkenntnis, da war er verbannt als Schlange. Und Gott hat gesagt, ihr könnt euch hier überall bewegen, auf der ganzen Erde. Ihr dürft auch zum Baum des Lebens, aber nicht zum Baum der Erkenntnis. Und was haben sie gemacht? Sie sind schnurstracks zum Baum der Erkenntnis. Wir kennen das Desaster. Deswegen habe ich so gerne diese Apple-Produkte mit diesem angebissenen Apfel, obwohl man ja eigentlich sagt, dass, weil es mich immer wieder erinnert, so hat das ganze Dilemma begonnen. Aber Gott hatte einen Plan. Und immer wieder an diesen ganzen Abschnitten, was ich jetzt gesagt habe von Luzifer, was ich gesagt habe von Gott und vom Erlösungsplan angesprochen, es braucht den Glauben dazu, dass es auch wirklich so ist. Es braucht den Glauben, dass das tatsächlich, dass es die auch gibt, auch den Teufel. Jemand hat zu mir gesagt, das höre ich immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche aus dem Büro oder aus dem Geschäft, naja, der Teufel ist das Sinnbild für das Böse. Und die schauen mich dann immer ganz komisch an, wenn ich sage, nee, ich glaube, das ist der Leibhaftige, den gibt's wirklich, so als Gegenüber. Die Bibel beschreibt uns das, dass es ihn gibt. Und ich glaube das, dass es ihn gibt. Die Bibel beschreibt es eindeutig. Und also wie gesagt, kurz vor Adam und Eva scheint er in diesen Paradiesgarten eingedrungen zu sein und hat dann gelauert, bis die Menschen kommen. Gott hat gewusst, dass er sie verführen wird. Und wie wir vorhin gehört haben, er hat einen Erlösungsplan entwickelt. Er hat das an Jesus Christus festgemacht. Es war also, als ob er vorher schon, bevor die Welt gegründet wird, wo er das Buch des Lebens geschaffen hat, in dem jeder einzelne von uns eingetragen ist, übrigens auch Ungläubige, die dann aber gelöscht und gestrichen werden. Aber die, die an Christus glauben, werden es nicht, beschreibt das Wort Gottes. Und in diesem Buch des Lebens sind wir eingetragen und als schuldfrei und schamfrei bestimmt. Und das ist wunderbar. Und er hat gewusst, es wird kommen. Und es ist, als ob er vielleicht war mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und er zusammengesessen, irgendwann vor die Menschen geschaffen wurden, vielleicht als er gerade sich darüber Gedanken gemacht hat, über das Buch des Lebens, und hat sich gedacht, ja, aber wenn ihr dann nicht einen Menschen schafft, dann kommt der Teufel und der funkt mir dann da dazwischen. Und als ob er sagen wollte, so, das war's dann. Und hat Gott gesagt, ich brauche einen Erlösungsplan. Und warum sollte ich das zulassen, dass die Menschen verführt werden? Warum? Und die schlüssigste Antwort, die mir aus der Bibel dafür gegeben ist, ist, dass jeder Einzelne seinen freien Willen hat. Gott hat jedem von uns einen Willen gegeben. Wir können uns frei für Gut und Böse entscheiden. Jeder von uns. Wir können Böses tun. Wir können, und es gibt Menschen, die haben wirklich nur Böses im Sinn. Sie haben sich dem Bösen verschrieben. Es ist so. Warum, weiß ich nicht. Aber es ist so. Ich weiß auch, da rauszukommen aus diesem ganzen Dilemma, hat Gott einen Ausweg gegeben. Er hat gesagt, hier, ich gebe meinen Sohn. Christus hat gesagt, weißt du was, ich erledige das. Ich sterbe für alle. Ich werde mein Leben geben und alle müssen sterben. Aber ich werde wieder auferstehen. Ich werde das Leben wieder gewinnen. Und all diejenigen, die an mich glauben, auch die werden in das ewige Leben, übergeführt, aus dem Tod. Und es ist so wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass das so ist und dass es so abläuft und dass Jesus Christus sozusagen jeden Einzelnen von uns als Unikat und Gott Vater wahrnimmt, jeden Einzelnen mit seinem Namen eingetragen hat im Buch des Lebens. Und nicht nur dort, er hat uns sehr früh erkannt, weil dann gewinnen wir eine Identität, wir festigen unsere Identität in dem, dass wir eine neue Schöpfung sind, in dem wir vertrauen und glauben, dass wir auch übernatürlich wiedergeboren sind. Alles Dinge, die sich intellektuell zunächst vielleicht schwer anhören, aber das ist genau das, was wir in der Bibel lesen, im Neuen Testament, in den Briefen. Kolosser 2, Vers 10, deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Er ist der Herr über wen? Über alle Mächte und Gewalten. Es gibt andere Kräfte und Mächte und Gewalten in der Finsternis, die in den Himmeln herrschen, sagt uns der Epheserbrief. 1. Johannes 3, Vers 24, hier kommt eine Bedingung. Wer sich an seine Gebote hält, Gottes Gebote, der bleibt mit Gott verbunden. Und Gott bleibt in ihm wohnen. Wir wissen, dass Gott in uns lebt. Das bestätigt der Geist, den er uns geschenkt hat. Jemand, der sich nicht an die Gebote hält, nicht, gar nicht, überhaupt nicht, braucht sich nicht wundern, dass er Gott nicht spürt, nicht hört, nicht sieht. Jeremia 1, Vers 4, der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Das sagt er zu Jeremia. Das ist zum Beispiel eine so eine Stelle, wo ich mir gedacht habe, das war zu Jeremia, das nicht für mich. Aber Gott, wie ich euch vorhin gezeigt habe, er hat Völker im Sinn, er hat Völker geschaffen. Es wird einst eine ganz neue Weltordnung geben, laut Offenbarung 21 und 22. Aber er hat auch jeden Einzelnen individuell eingetragen in das Buch des Lebens. Und er hat David, in dem Psalmen lesen wir immer wieder, wie David wie David das erkannt hat auf der Suche, auch sicherlich hat in David die Frage, wo kommt gepocht und gearbeitet, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Ich habe kürzlich einen Bericht gesehen von 3 Wissenschaftlern, die absolut der Evolutionstheorie verschrieben waren. Ein Biochemiker, ein reiner Biologe und ich glaube ein Physiker, die haben sich getroffen und haben gesagt, es muss doch irgendetwas, es kann nicht sein, diese perfekten biochemischen Abläufe, dass das einfach zufällig so entstanden ist. Wo kommen wir her? Und ich glaube auch ein David hat sich gefragt, vielleicht als junger Mann, wo komme ich her? Und er schreibt in 139, Vers 13, du hast alles in mir geschaffen, sagt er zu Gott, und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Das wird ihm plötzlich offenbar. Er ist also nicht irgendwie so, plötzlich war er da, sondern er sagt, Gott, du hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und das kann jeder Einzelne von uns sagen, liebe Gemeinde. Jeder Einzelne, der an Christus, der an Gott glaubt, an Christus, den Heiligen Geist, dieses Erlösungswerk, er kann glauben und auch annehmen, ich bin ausgezeichnet gemacht. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Und das ist ein Vers nicht nur von David für David, sondern das ist ein Vers, ein Ausspruch von Gott an David für uns, für jeden Einzelnen von uns. Kolosser 3, Vers 10. Und ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Wir bleiben nicht am alten Stand. Wir werden ständig erneuert. Ich werde demnächst übers Gewissen predigen. Das ist hoch, hoch interessant, das Gewissen, das uns praktisch ein schlechtes Gefühl gibt oder ein gutes, je nachdem, was wir tun. Und interessant ist, dass das Gewissen, so viel sei gesagt, das Gewissen hängt direkt zusammen mit der Reife, mit der Entwicklung eines Menschen, auch in der Reifeentwicklung als Christ. Was für mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht mein Gewissen belastet, wenn ich jetzt bestimmte Dinge tue, war vor 30 Jahren, als ich zum Glauben kam, oder vor 33 Jahren, das war für mich eine Belastung. Das hat mich, warum ist das so? Ich werde darüber in meiner Predigt sprechen, hochinteressant. Weil daraus lässt sich dann nämlich auch ableiten und erklären, ja, wieso die einen damit ein Problem haben, indem sie dies oder das tun, Fernsehen gucken zum Beispiel, und die anderen erklären das für einen Blick in die Hölle. Und interessant ist, dass bestimmte Gruppen und bestimmte Denominationen das auch dann versuchen, durch Regeln, starre Regeln, straffe Regeln, viele Regeln, Leute irgendwie in Schach zu halten, eigentlich unter Kontrolle, und sie über ihr schlechtes Gewissen zu lenken, weil in dem Moment, wo du gegen eine Regel verstößt, hast du naturgemäß ein schlechtes Gewissen. Aber unser Gewissen entwickelt sich. Und es ist so wichtig, darüber zu reden. Ich werde darüber das nächste Mal, vielleicht schon das nächste Mal predigen. Aber wichtig ist zu wissen, dass Gott uns dieses Gewissen gegeben hat und dass auch ein Gewissen wächst und reift in ihm. Nämlich genau dazu, dass wir beurteilen können, was richtig und was falsch ist. Und was gut ist und was schlecht ist. Denn er hat ja dieses Endziel dieser Völker und er will diese Völker heilen. Er spricht ja von diesen Blättern an dem Baum des Lebens, dass die Völker heilen soll. Er sieht, wie die Völker heute krank sind. Er sieht, wie die Völker leiden. Und er hat uns ja damals die Propheten hinausgesandt mit einer Botschaft in die Zeiten dort, die hier beschrieben werden. Und die Zeit heute. Einmal dürft ihr raten, wen er heute hinaussendet in diese Zeiten, in der wir leben. Wen sendet er hinaus? Dich? Uns? Ah, wer? Josepha. Er sendet uns hinaus. Wir sind die Stimme in dieser Zeit. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, seid diese Stimme. Lasst euch nicht ablenken von den Manövern. Du hast Schuld, du hast zu wenig getan. Unser Schuldschein ist zerrissen durch Jesus Christus am Kreuz, sagt das Neue Testament. Das ist, kann jemand noch mal lauter Amen sagen? Amen. Sag's mal mit so einem ukrainischen Unterton, Sergej. Wie? Amen. Preis dem Herrn. Erster Timotheus 1, Vers 18. Simon hat den Vers gebracht. Als wir beim Beten und Fasten waren an dem einen Tag. Timotheus, mein Sohn, Dies ist mein Gebot für dich, wie es dem entspricht, was die Propheten schon früher über dich vorausgesagt haben. Setz jetzt da mal ein, hey Ricardo, mein Sohn, dies ist mein Gebot für dich. Oder Josefa, meine Tochter, oder Simon, mein Sohn, oder ich kann jeden Namen hier einsetzen, für den Jesus Christus eine Größe ist, der weiß, warum Christus als Erlöser in diese Welt kam. Ihre Voraussagen, die Voraussagen der Propheten, sollen dich stärken, den guten Kampf zu kämpfen. Halte dabei an deinem Glauben an Christus fest und bewahre dir immer ein reines Gewissen. Denn einige haben gegen ihr Gewissen gehandelt und deshalb in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Wir sehen, das Gewissen ist ganz wichtig. Es kann, wenn wir Dinge tun und unser Gewissen belasten, und das mag für den einen belastend sein, für den anderen okay. Das ist völlig unterschiedlich, weil die einzelnen Gewissensreifen sozusagen sind auch völlig unterschiedlich. Deswegen kann man nicht sagen, zu dem einen, also Hummer zu essen ist nicht gut, das steht im Alten Testament da und dort in diesen Schriften und in Essensvorschriften, das, oder Schweinefleisch beispielsweise, das ist Sünde. Wenn es für den einen Sünde ist, okay, dann muss man es respektieren. Aber wenn es für mich keine ist, dann ist es das nicht. Ich möchte aber auch nicht mein Gewissen belasten, indem ich mit jemandem zusammensitze, der kein Schweinefleisch mag, und ich schmatze dann an einer Schweinshaxe rum vor ihm. Sag, du, ich habe damit kein Problem. Ja, wenn du damit ein Problem hast, auch das steht hier, sollen wir nicht tun. Das heißt, dass unser Gewissen nicht belasten. Aber da dann später mehr dazu, als in meiner anderen Predigt. 1. Timotheus 2, Vers 1, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm. Das ist das, deswegen kommen wir zweimal im Jahr zusammen, mindestens einmal in der Regel am Anfang des Jahres, einmal so im Ausklang, Herbst, Winter, wo wir sagen, komm, jetzt lass uns mal ganz konzentriert beten. Wir spüren gerade so eine Last auf unserer Stadt, auf unserem Stadtteil, auf irgendwie in unserer Gruppe, in unserer Gemeinde, lasst uns beten und fasten, es ist einfach Zeit, und lasst uns unser Herz ausschütten und die Dinge vor Gott ausbreiten, gemeinsam. Denn wir sind für gemeinsames Leben sind wir bestimmt, wir sind keine Insulaner. Ne? Sind wir nicht, sondern wir brauchen einander, weil wir die Korrektur brauchen, aber auch die Ermutigung. Wir brauchen das. Und warum brauchen wir es? Damit wir dann rausgehen können in die Welt, dass wir auch nach einer Veranstaltung wie dieser, nach einem Gottesdienst sagen können, ja, es stimmt, ich habe keine Schuld, ich bin wirklich frei. Ich habe alles in Ordnung gebracht und dieses Schuldgefühl, ich kann es abstreifen durch Jesus Christus. Und ich bin fit, ich habe Stehvermögen und ich kann Gottes Reich verkündigen. Ich kann seinen Willen verkündigen. Ich kann sagen, ich bin da dagegen, gegen diese Entscheidung bei mir im Geschäft, in der Firma oder im Konzern. Ich kann sagen, nein, da bin ich dagegen, weil. Und ich kann das in aller Kühnheit sagen, weil ich weiß, ich bin frei von Schuld, ich bin frei von Scham. Und ich halte das, was mein Gewissen sagt, das muss ich hier vertreten. Und das vertrete ich. Und dann dadurch bauen wir Reich Gottes, da bin ich mir ganz sicher. Es ist der Einfluss, es ist unsere Stimme in dieser Zeit unter den Menschen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir an Christus glauben, dass er diese Erlösung hineingebracht hat in diese gefallene Schöpfung. Was Satan versucht hat, Gott alle Menschen ihm zu entreißen. Er hat ihm viele entrissen, aber nicht alle. Und Christus, er ist dieser Dreh- und Angelpunkt, schlechtes Wort für ihn, aber es ist tatsächlich diese Stelle, an der sich alles entscheidet, der Glaube an diesen Jesus Christus. Und hier heißt es in Johannes 5, Vers 24, ich versichere euch, wer meine Botschaft hört, sagt Christus, und an Gott glaubt, den Vater, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hier, du hast ewiges Leben, wenn du das glaubst. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden. Selbst das Urteil ist dir erspart. Sondern ist bereits den Schritt vom Tod ins Leben gegangen. Allein durch den Glauben hast du die Zuversicht, ins ewige Leben zu kommen. Es ist dir garantiert. Johannes 6, Vers 35, Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und er sagt es nochmal, ein Kapitel später, im Kapitel 6, Vers 47. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, der hat schon das ewige Leben. Als ob er es immer wieder sagt und immer wiederholt. Er sagt dir, du hast es. Mach was draus, füge ich hinzu. Du bist im Buch des Lebens eingetragen. Wir, die wir Kinder haben, erwachsene Kinder, wenn wir oftmals uns denken, komm, da wollen wir jetzt eingreifen, da wollen wir jetzt helfen, das steckt ja in uns drin. Wir haben unser Leben lang ja, bis sie 21 wurden oder 20, bis sie ausgezogen sind, haben wir es ja getan. Und jetzt sehen wir, Mensch, da müssen wir eingreifen. Und nee, wir müssen nicht. Wir müssen auch lernen, loszulassen und zu sagen, Vater, die treffen jetzt ihre eigenen Entscheidungen. Wir beten für sie. Und ich bleib dabei, es gibt nichts Kraftvolleres als das Gebet einer Mutter. Da muss auch ein Teufel und ein Dämon den Kopf einziehen, wenn eine Mutter betet. Ja, preis dem Herrn. Das ist unsere Aufgabe, zu beten, ihr Lieben, aber auch loszulassen, unsere Kinder. Sie treffen Entscheidungen und Entscheidungen haben Konsequenzen. Aber es hat nichts damit zu tun, wie gut, wie schlecht wir sind, wie böse oder wie falsch, was wir, das sind alles Ablenkmanöver des Teufels. Die Botschaft ist ganz einfach, wer an mich glaubt. Die Botschaft, und das ist auch ein Teil des Plans. Ich habe versucht, das vorher kurz ganz in groben Zügen euch zu vermitteln. Das Endziel sind diese neue Schöpfung. Und da sind wir drin, ein Teil davon. Jeder vertritt seine Nation. Du Italien, ja. Und ich wahrscheinlich Deutschland. Ich hoffe, das bleibt so mit den Nationen, dass die uns nicht zusammenrühren zu so einem Europa. Ich wollte ja nicht politisch predigen, aber ich habe großes, ich habe darüber mich unterhalten in Amerika. Wir haben, meine Frau und ich, wir erleben in den letzten Jahren ein noch nie dagewesene Identitätsproblem in der Altersgruppe zwischen 20 und 35. Und ich persönlich, ich mag mich täuschen, es muss ich hinzufügen, aber ich persönlich mache das daran fest, es redet jeder vom Europäer und du darfst ja kaum mehr sagen, du bist Deutscher, außer es spielt Deutschland und darfst mal eine Flagge ab und zu, mal eine Fahne ans Auto, dann ist das erlaubt, ansonsten sind wir Europäer. Aber was ist Europa? Wir hören die Politiker reden und die Politiker sagen, wir sind alle hochverschuldet, wir übernehmen hier Garantien für Griechenland, für Portugal, für Irland, für Spanien, die sind alle hochverschuldet, es wird immer mehr Geld gedruckt. Die einen sagen, um Himmels Willen, hört auf mit dem Wahnsinn, die anderen sagen, das ist kein Wahnsinn, das muss so sein, das ist gut. Und in diesem Brei wächst eine Generation auf, die sich fragt, bin ich Deutscher, bin ich Europäer, bin ich Lette, bin ich Ungar, bin ich, was bin ich, wer bin ich? Bin ich Fisch, bin ich Fleisch? Und ich weiß, Gott hat Nationen geboren. Keine Nationen, Verbünde. Und vielleicht wirtschaftlich, okay, wenn es Handelsabkommen gibt zwischen Staaten, das gab es auch damals in der Bibel, kann ich sagen, biblisch okay, einwandfrei, aber die Identität der Nationen aufzulösen in einem großen Brei aus 20, 30 Nationen, ich sehe es hier nirgends. Und ich mache es damit verantwortlich, dass viele dadurch auch in eine ernste Identitätskrise kommen, ohne dass sie es merken, weil sie permanent von diesem Geist befeuert werden, über die Medien. Aber hier heißt es, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Du und ich, es ist unsere Aufgabe. Ich habe jetzt meine Mitarbeiter eingeladen aus der Firma. Ich sehe keinen hier heute Morgen, obwohl sie haben es offen gelassen. Aber es wäre schön, ich hoffe, sie kommen ja irgendwann. Sie haben es mir zugesagt. Diese Ströme lebendigen Wassers, die fließen von dir. Definitiv von jedem Einzelnen. Hab Mut, es wirklich rauszulassen. Die Welt braucht dieses lebendige Wasser. Da ist viel Schmutzwasser unterwegs. Wir haben das lebendige Wasser. Und dieses lebendige Wasser, das fließt einfach. Und wenn ihr das mal anschaut, ist in Johannes Kapitel 4, wo Jesus mit der Frau am Brunnen steht, da heißt es sogar, dass dieses lebendige Wasser aus uns fließt und nicht versiegt. Es ist eine Quelle. Je mehr wir von diesem Wasser fließen lassen, desto mehr bekommen wir selbst. Das ist so fantastisch an diesem ganzen Reich Gottes und alles Königreich Gottes, was damit zu tun hat. Wir geben und geben und geben und wir kriegen nicht dadurch weniger, wir haben nicht weniger, wir geben und kriegen immer mehr. Es vermehrt sich, indem wir geben. Das ist völlig widersprüchlich zu dem, was wir in der Schule gelernt haben. Ja, gib und du hast weniger, war die Botschaft. Hier heißt, gib und du hast mehr. Johannes 10, Vers 38. Wenn ich aber sein Werk tue, dann glaubt wenigstens an das, was ich getan habe. Wenn ihr schon nicht an mich glaubt, dann werdet ihr begreifen und erkennen, dass der Vater in mir ist und ich im Vater bin. Das war an Ungläubige gerichtet, an die Pharisäer, die ja gezweifelt haben. Und es sind gerade die Pharisäer, die ja den Glauben damals gehütet haben im Judentum. Die haben ja ständig geguckt, was macht der jetzt schon wieder, was? Christus hat sie permanent provoziert. Das Establishment, das Gläubige, die Pastoren sozusagen damals, die Schriftgelehrten, ständig provoziert. Er hätte doch auch tagsüber am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag heilen können. Hat er nicht. Er hat es am Sabbat gemacht, mit großer Freude. Er hat am Sabbat gegessen. Was, schon wieder hat er ein Wunder gemacht am Sabbat? Soll man doch nicht. Und er hat sich ständig mit ihnen angelegt. Also liegt es nicht in der Befolgung dieser Regeln, sondern es liegt daran, an ihn zu glauben. Und ihr Lieben, wenn wir begreifen, dass wir Teil eines ganz großen Plans sind, dass wir Teil seiner Vision sind, dass dieses Wort hier, jeder Buchstabe, jeder Vers für dich persönlich ist, je nachdem, in welcher Lebenssituation du gerade stehst. Wenn du das begreifst, wenn du es aufnimmst, wenn du ferner verstehst, dass du nicht mehr schuldig bist, sondern freigesprochen, dass du keinen Grund mehr haben musst, dich zu schämen, wegen Ereignissen in deiner Familie, in deinem persönlichen Leben. Wenn du das, was dir persönlich passiert ist, wenn du das begreifst und verinnerlichst, dann preis dem Herrn. Dann steht hier, und du an ihn glaubst, dann wirst du dieselben Dinge tun, die ich getan habe, sagt Jesus in Johannes 14, Vers 12, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Wir sind bestimmt berufen, größere Dinge zu tun, ihr Lieben. Und hier möchte ich landen, an dieser Stelle, und möchte euch einfach bitten, dass ihr das aufnehmt und umsetzt. Wir sind die Stimme Gottes in diesen Tagen. Nicht nur wir hier in diesem Raum, jeder, der die Erfahrung, dieses Erlebnis gemacht hat mit dem lebendigen Christus. Ist nichts Exklusives für uns. Es ist aber auch exklusiv, aber nicht nur exklusiv für uns. Himmlischer Vater, ich danke dir in Jesu Namen für dein Wort. Ich danke dir für diesen genialen Plan, Herr. Das ist so wunderbar. Und ich danke dir auch für einen Einblick und einen Ausblick, was passieren wird, Herr, wo die Reise hingeht. Und dass wir hier heute ein Teil des Plans sind. Auch wenn vieles völlig anders aussieht, als wie man sich's vielleicht wünscht und hofft, dennoch haben wir Vertrauen, Gott, dass du Herr bist, auch über diese Umstände, auch in unserem Land, auch politisch, auf der Welt, Gott, darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Herr, streif das, nimm das ab, die restlichen Überbleibsel von Schuld in unserer Seele, in unserem Geist, von Scham, Gott, mach uns frei. Du hast uns freigesprochen. Du hast den Preis bezahlt. Du hast ein Blutopfer gebracht. Du bist geschunden und jämmerlich aussehend ins Totenreich gefahren. Und du bist als Sieger in weißem Gewand aus dem Totenreich rausgekommen und als Erlöser der gesamten Menschheit. Für jeden Einzelnen, der an dich glaubt. Lass dieses Wort zu diesem lebendigen Liebesbrief werden und es jedem Einzelnen der Zuhörer wirklich verstehen, dass es so ist. Nicht, weil wir es hier vorne verkündigen, sondern weil es dein Plan ist. Du es so verfügt hast, in Jesu Namen. Amen.